Besser ist beschrieben, dass man viele Rollen ausfüllt. Und das macht einfach auch diese Arbeit so. Also ich habe einen tollen Job. Also ich bin sehr zufrieden, weil ich das auch mag.
Herzlich willkommen bei Coach to Coach, der Basketball-Podcast von Jugendcoaches für Jugendcoaches. Ein gemeinsames Projekt des Deutschen Basketballbundes und des Deutschen Basketball-Ausbildungsfonds.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast des 9. Jahrgangs der MTO. Ich bin Moritz Augustin und mit meinem Kollege Sebastian Fürster interviewen wir heute oder haben einen Podcast mit dem Klaus Kirmes der Tigers Tübingen über das Thema, wie lernen Kinder im Grundschulalter? Klaus, stell dich doch einfach mal kurz vor.
Ja, hallo, mein Name ist Klaus Kirmes, ich bin von den Tigers Tübingen, bin hauptamtlich angestellt im Verein und kümmere mich um fast alle Mannschaften der U12 und jünger, bin für die Schulhospitation, für die Schulbesuche und ganz vieles, was mit Grundschulkindern und Lernen zu tun hat, darf ich mich befassen.
Ja, da stellen wir uns vielleicht mal kurz vor. Ich bin Sebastian, ich bin ehrenamtlicher U8-Trainer bei den Dresden Titans, bin über meine Kinder zum Basketball gekommen und auch dort habe ich jetzt quasi so ein bisschen die Thematik Grundschule quasi aus der Elternperspektive mitbekommen. Genau, das ist so mein Hintergrund dazu. Moritz, stellst du dich noch kurz vor?
Ja, ich bin Moritz Augustin, ich bin hauptamtlicher Trainer bei den Niners Chemnitz, arbeite im Bereich Schule, Kita und Mini-Basketball und bin da ganz viel für die Niners unterwegs und mach ganz viel. Genau, danke erstmal Klaus, dass du heute hier bist. Und wir freuen uns ganz sehr, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Wir haben uns ja das Thema rausgesucht, wie lernen Kinder im Grundschulalter und sind ja auf dich gekommen, weil du damals ja bei uns in Ludwigsburg eine Coaches-Klinik gehalten hast und wir danach entschieden haben, Sebastian und ich, dass wir dich gerne einladen möchten, da du ja im Prinzip vor deiner Tätigkeit bei den Tigers Tübingen ja schon als Pädagoge gearbeitet hast und das ja auch gelernt hast. Und das fanden wir ganz cool, da jemand da kommt, der vielleicht auch einen Blick auf die Pädagogik hat, ohne den Basketball und jetzt auch dann noch den Faden dazu ziehen kann, dass er im Prinzip beides jetzt kennt und das zusammenbringt. Und das ist, glaube ich, eine ganz interessante Sache. Also kannst du uns ja noch mal kurz erzählen, wie so dein Weg war jetzt zu dem, wo du gerade bist.
Gerne. Ja, zunächst einmal vielen, vielen Dank euch beiden, dass ich hier bei diesem Podcast, bei dieser Folge dabei sein darf und meinen Senf dazu geben darf. Ich bin, wie du schon richtig gesagt hast, tatsächlich auf meinem zweiten Bildungsweg zum Sport gekommen, wenn du es ganz genau nehmen willst, auf dem dritten Bildungsweg sogar. Ich habe nämlich, ich bin ins schöne Tübingen zum Studieren gekommen, bin dann für eine Erzieherausbildung in Tübingen geblieben und arbeite jetzt seit dem 1.9.2023 als hauptamtlicher Minitrainer beim Bundesligisten der Tigers Tübingen und habe tatsächlich keine Basketballerfahrung, die ich jetzt vom eigenen Spielen mitnehmen kann. Ich habe mal in meinem Heimatverein beim TV Eberbach für, ich glaube, eine Saison lang mal gespielt. Aber das war, ich weiß nicht welche Liga, aber es muss sehr, sehr niedrig gewesen sein. Und das war meine ganze Erfahrung oder Kenntnisse, was mit Basketball zu tun hat. Und über meine Pädagogikausbildung und über die Mini-Trainer-Offensive, die ich im letzten Lehrgang machen durfte, bin ich jetzt im Prinzip an der Stelle, an der ich heute bin und freue mich sehr, mich mit euch zusammen darüber zu unterhalten, wie Kinder eigentlich lernen oder was da für Fragen oder Themenfelder aufpoppen können, wenn wir eben über Kinder, Basketball und Lernen uns unterhalten.
Danke. Das ist wirklich auch für uns und gerade für Sebastian und mich einfach ein unheimlich interessantes Thema. Gerade im Mini-Bereich ist ja auch immer die Frage, Kinder oder erstmal die Sache, Kinder sind ja sehr neugierig und wie schaffen wir das als Erwachsene, Kinder damit zu begeistern und warum bereitet uns das eigentlich immer so ein Problem? Also hast du darauf vielleicht direkt eine Antwort oder
Also ich glaube, die Antwort liegt so irgendwo in der Frage mit versteckt, weil wenn wir davon von Neugier bei Kindern sprechen, wenn wir von Begeisterung sprechen, dann sind das die Sachen, die ja sehr häufig intrinsisch passieren. Also es ist ja, wenn ich jetzt daran denke, für was ich mich begeister, dann begeistere ich mich dafür. Und wenn jetzt jemand anderes sagt, hey, begeister dich doch mal für etwas oder finde das oder das mal interessant, dann ist es immer nur so halb so toll wie das, was man eigentlich selbst spannend findet oder für was man sich interessiert. Und ich weiß es natürlich nicht, aber da würde ich so die Brücke zu den Kindern auch schließen. Kinder begeistern sich ja für die Sachen, auf die sie Lust haben. Und ich meine, du, Sebastian, als Papa kennst es ja wahrscheinlich, wenn du deinen Kindern sagst, ja, mach mal dies oder jenes, und die haben gar keine Lust drauf. Jetzt weiß ich nicht, so plakatives Beispiel, Rasenmähen. Aber wenn sie von sich aus kommen würden, weil es ihnen Spaß macht, Rasen zu mähen, wäre die Begeisterung und alles drum und dran eine andere Geschichte, sage ich jetzt mal. Und die große Kunst, die wir ja aus dem Sport haben, zumindest interpretieren, verstehe ich das so, ist, wie kriegen wir es hin, dass wir Kinder zum sich bewegen animieren und dass sie nicht merken, dass sie schwitzen, dass sie nicht merken, dass sie außer Puste kommen, dass ihr Puls hochgeht, dass sie sich auf etwas freuen, dass sie in dieser Spannung, Entspannungsphasen eben sind mit ganz hoher Konzentration und dann wieder ein bisschen rumblödeln, so wie man eben die Mini-Trainings bei uns eben kennt, wo ja ganz, ganz viel auf einmal passiert. Und ich glaube, also warum fällt es uns so schwer, weiß ich nicht, das zu verstehen, weil ich glaube, ich glaube es nicht, wir waren ja alle mal Kinder. Und ab wann diese Magie des sich Begeisterns wegfällt, weiß ich gar nicht. Aber es ist, ich finde, die Antwort liegt so ein bisschen in der Frage auch, wenn wir Kinder explorieren lassen und sie eben die Möglichkeit haben, sowohl neugierig als auch begeistert zu sein für etwas, dann wird der Lerneffekt immer größer sein, wie das, was dir von außen aufgezwungen wird, zu lernen und toll zu finden.
Ja, da hast du, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt, ne? Diese Motivation ist, glaube ich, das Zentrale bei den Kindern. Und jetzt wieder, bring mal wieder meine Papa-Perspektive da rein. Ich habe das Gefühl, dass bei meinen Kindern es geschafft worden ist in der Grundschulalter, dass die bis zur vierten Klasse eigentlich sehr begeistert dabei waren. Also jetzt nicht jedes Fach und nicht immer und nicht jeden Tag, aber so diese prinzipielle, ich möchte gerne lernen und da gibt's was Spannendes zu entdecken. Das wurde tatsächlich geschafft, das über die Grundschulzeit quasi zu erhalten. Was sind denn dann so Ansätze? Also ich habe das Gefühl, dass meine Grundschulzeit ein bisschen anders war. Es war sehr lehrerzentriert. Wir wurden erstmal beigebracht, wie man still sitzt und eher untereinander möglichst wenig kommuniziert und die Aufmerksamkeit nach vorne richtet. Und ich hatte das Gefühl, das, was meine Kinder berichtet haben, dass es heute ganz andere Konzepte sind. Also vielleicht kannst du uns mal einen kurzen Einblick geben, was so Konzepte sind, die in der Pädagogik heute vermittelt werden, was wichtig ist, wenn man im Grundschulalter mit Kindern arbeitet. Riesenthema, ich weiß, aber die meisten Trainer, glaube ich, denen fehlt da dieser Einblick und ich glaube, das wäre sehr spannend, dort mal einen Einblick zu bekommen.
Ich glaube, wenn wir uns auf dieses Glatteis der, wie wird an deutschen Schulen Pädagogik gelehrt oder was da pädagogische Felder, Ideen sind, gibt es da, glaube ich, Grundsätze und Ideen wie Sand am Meer. Ich glaube, wir sollten, oder ich glaube, am sinnvollsten ist es, wenn wir darüber reden, wie können wir als Vereinssportler oder als Vereinsverantwortliche auch durch unser Training einen Mehrwert für Schulkinder generieren. Weil ich bin mir nicht sicher, ob wir Grundschulen gerecht werden und in einzelnen Bundesländern, weil ich sitze in Baden-Württemberg. Ihr sitzt in Sachsen. Ich glaube, wenn wir nur diese beiden Bundesländer miteinander vergleichen würden, was pädagogische Ideen sind, was pädagogische Konzepte sind, wie aber auch Lehrpläne aussehen. Ich glaube, allein da würden wir schon einen sehr podcastfüllenden Abend für, haben. Deswegen, ich glaube, wir können uns da oder sollten uns eher auf den basketballerischen Aspekt irgendwie fokussieren, weil wir ja auch für Mini-Trainer im Prinzip diese Idee im Vorfeld ja auch gesprochen haben, wie ist es denn für die eigentlich? Und ich glaube, dass wir da vielleicht ein gewisses Augenmerk drauflegen könnten. Wie ist es eigentlich für uns? Weil nochmals, also ja, ich arbeite an vielen Grundschulen, ich bin an vielen Grundschulen auch aktiv, aber ich würde es mir jetzt nicht ans zumuten zu sagen, okay, das ist gute Pädagogik und das ist jetzt Vogue und so müsste man es machen und dann hat man Erfolg.
Dann würde ich die Frage nochmal anders formulieren. Und zwar dann in die Richtung, was hat denn dir deine Pädagogikausbildung wohl Vorteile gebracht gegenüber vielleicht Trainern, die das nicht hatten, die vielleicht mit einem puren basketballerischen Hintergrund quasi in dieses Trainersituation gerutscht sind. Ja.
Gefühlt hat es mir extrem viel gebracht und ich glaube auch faktisch, weil das, was ich in meiner praxisintegrierten Ausbildung in 3 Jahren also einerseits sehr viel Theorie, aber andererseits auch sehr viel Praxiserfahrung sammeln durfte. Ich habe meine Ausbildung 3 Jahre in einem Kindergarten gemacht, durfte dort zwischen 3- bis 6-jährigen Kindern eben pädagogisch arbeiten. Und mir hilft es extrem, Gruppen zu verstehen. Gruppenpädagogik, ein ganz, ganz großes Thema in meinen Augen. Wie kriege ich es hin, einzelne Player zu sehen und nicht Player in Form von Spieler, sondern in Form von Rollen. Also welche Rollen gibt es denn in einer Gruppe? Wer ist jetzt hier der Gruppenchef? Wer ist hier eher der Gruppenclown? Wer ist stiller Mitläufer? Und wer ist eigentlich so in der Gegenposition? Aber auch eben Thematiken wie führe ich einen Elternabend? Oder wie führe ich ein Elterngespräch? Was sind eigentlich Beobachtungen, um zu verstehen, was Stärken eines Kindes sind, was Schwächen eines Kindes sind? Und schlussendlich auch, und da sehe ich eben uns Coaches in einer sehr großen Verantwortung, welche Beziehungs- und Bindungsarbeit habe ich denn mit den Kindern? Einfach diesen theoretischen Aspekt zu verstehen, den ich in der Praxis eben umsetzen kann, dass ich verlässlich bin, dass ich Kinder ernst nehme, dass ich Fragen der Kinder ernst nehme, dass ich Räume schaffe zur Entfaltung, dass ich eine positive Fehlerkultur habe. Und spannenderweise müssten euch diese Begriffe oder diese Sachen ja sehr bekannt vorkommen, weil, Moment, das ist ja das, was wir bei der Mini-Trainer-Offensive machen oder gelernt haben oder vielleicht auch schon in unseren Trainings machen. Aber tatsächlich habe ich diese Punkte hauptsächlich in meiner Ausbildung gelernt und habe mich dann tatsächlich sehr gefreut, dass es so viele Überschneidungen dann eben mit unserem Mini-Basketball gibt, für den wir alle einstehen. Und das fand ich super spannend, weil ich viele theoretischen Aspekte und Ansätze schon kannte und sie für mich jetzt nicht, wenn ich nicht aus diesem Pädagogischen herausgekommen wäre, vielleicht, ja, nicht zu viel, aber dann vielleicht doch etwas herausfordernder zu verstehen gewesen wäre. Weil, wie ihr merkt, ich kann sehr viel reden, ich kann sehr geschwollen reden und ich kann sehr lange reden. Alles Sachen, die, glaube ich, wichtig für einen Pädagogen sind. Einfach nur, es ist in meinen Augen eine gewisse Philosophie, die dahinter steckt und wie im Trainerdasein auch. Jeder sollte da seine eigene Philosophie fahren und nicht jemanden nacheifern wollen und Schablonenarbeit leistet. Und deswegen glaube ich, hat mir für mein Coach-Dasein und für mein Training selbst meine pädagogische Ausbildung da einen immensen Mehrwert gegeben. Ich würde nicht sagen Vorteil, weil jeder Trainer und Trainerin ist in seinem und ihrem Metier irgendwo extrem gut oder extrem, weiß ich nicht, noch ausbaufähig. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass ich da durch meine Ausbildung einen sehr, sehr großen Mehrwert für meine heutige Arbeit bekommen habe, der mir jetzt im Nachhinein und währenddessen halt extrem zugutekommt und auffällt.
Du hast vorhin einen ganz interessanten Punkt angesprochen, nämlich, dass man individuell auf die Kinder eingehen muss. Das ist, glaube ich, heute auch gängig, auch über die Bundesländergrenzen hinweg, eine Erkenntnis, die vielleicht so noch nicht vor 30, 40 Jahren immer praktiziert worden sind. Da hat man quasi alle gleich behandelt und versucht dann zu selektieren. Jetzt mal quasi aus meinem Training, ich habe relativ viele Kinder teilweise da. Mir als Trainer bereits echt Schwierigkeiten, so individuell auch einzugehen, wenn ich so eine große Gruppe habe, weil einfach die Zeit dafür nicht da ist. Deswegen würde es mich mal interessieren, wie schaffst du das in deinem Training, individuell die Kinder abzuholen? Was sind so deine Strategien, damit sich jeder gewertschätzt fühlt? Kannst du uns da einen kurzen Einblick geben?
Ja, sehr gerne. Und zwar ist es so, ich kann es euch am Beispiel meiner U12 nennen. Wir sind so zwischen 25 und 35 Kinder im Training. Meistens habe ich einen Co-Trainer noch mit dabei. sodass wir zwei Erwachsene dann eben auf diese, sagen wir mal, 28 Kinder sind. Und ich versuche, jedes Kind, welches in die Halle reinkommt, beim Namen zu nennen und persönlich mit einem Handschlag zu begrüßen oder ein High Five zu geben. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ich versuche so viele Eigenarten, klingt jetzt negativ, aber Eigenschaften des Kindes mir zu merken. Oh, der eine, der hat eine kleine Schwester und möchte hier noch irgendwie, weiß nicht, die kleine Schwester möchte mal ins Training kommen. Dann frage ich nach der Schwester. Da weiß ich, oh, da war letzte Woche eine Mathe-Klausur. Der ist jetzt nicht der Beste in Mathe, hat er mir schon mehrmals gesagt. Frage ich mal, und wie ist es gelaufen? Wenn jemand jetzt eine Woche nicht im Training war, frage ich, und bist du wieder gesund oder was ist passiert? Habe ich was nicht mitbekommen? Erzähl mal. Ich versuche jedem Kind einen kurzen Moment der Aufmerksamkeit zu schenken, um einfach gesehen zu werden. Und gar nicht mal, dass ich mir das dann, weiß ich nicht, jedes Training wieder in Erinnerung holen muss, sondern mittlerweile passiert das automatisch und dadurch entstehen gewisse Bindungen mit Kindern. Ich hatte eine sehr schöne Situation mit einem Spieler von uns, der kam halt zu mir ins Training und hat gemeint, ja Klaus, ich habe heute keinen guten Tag. Ich sag, warum, was passiert? Ja, die hätten in der Schule irgendwie so Auswertungszettel geschrieben, ich mag an dir das und ich mag an dir das nicht. Und anscheinend hätte dieser Junge dann eben 7 Zettel bekommen, wo ihm Leute gesagt haben, was sie nicht an ihm mögen und nur einen Zettel, was sie an ihm mögen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist ja nicht so nett. Habe die ganze Mannschaft zusammengeholt, das war vom Training und habe eben gefragt, so hey, schaut mal, wir haben hier eine Geschichte von einem unserer Mitspieler, hört sie euch mal an. Findet ihr, das ist unser Mitspieler? Erkennt ihr ihn wieder? Hört ihr aus seiner Erzählung heraus, dass er das ist? Dann war das so, nee, auf keinen Fall. Und der ärgert uns doch nicht und der ist doch voll nett. Und dann hatte ich eben die spontane Idee, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir jetzt einfach so eine Runde machen, wo wir uns allen gegenseitig sagen, was wir an dem anderen toll finden. Und dann saßen wir in einem Kreis für die ersten, lass mich jetzt lügen, 15 Minuten des Trainings, wo jedes Kind über ein anderes Kind oder auch mehrere erzählen durfte, was es gut an ihm findet. Und es waren so Kleinigkeiten wie, ich finde gut an dir, dass du mir jedes Mal Hallo sagst, wenn ich in die Halle komme. Oder ich finde es gut von dir, dass du mir immer den Ball passt, wenn ich frei bin. Andere Kinder haben auch zu anderen gesagt so, ich mag dich, du bist ein guter Freund von mir, aber ich würde mir wünschen, wenn du mir häufiger den Ball passt. Und so hat unser Training begonnen. Und das war jetzt keine Sache, wo ich gesagt habe, okay, ich bin einen Abend vorher an meinem Schreibtisch und ich mache jetzt meinen Trainingsplan und wir haben eine Runde, weiß ich nicht, wir haben uns gern. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Und für mich gehört das definitiv zu einer Mannschaft dazu oder zu Mannschaftssport generell dazu, dass wir eben versuchen, die Individuen auch zu sehen. Und wie gesagt, ich versuche das in meinen Trainings so häufig wie möglich zu machen, dass ich mit den Kindern rede. Und in jedem Training habe ich einen Tipp für jedes Kind und jedes Mal auch ein Lob oder etwas, was es gut gemacht hat. Sodass es nicht nur, oh, der Klaus, der Böse, der sagt jetzt nur, was ich alles schlecht gemacht habe, sondern ich versuche eben auch die positiven Sachen herauszunehmen. Sodass ich in einem Training unfassbar viel am Reden bin, aber nicht in Form von Erklären und wir haben jetzt Drill X und Drill Y, was wir sowieso nicht machen, oder Spielregeln erklären, die super verkopft sind, sondern es sind sehr schnelle, sehr einfache Spiele, in denen ich während dem Spiel dann mit den Kindern agieren kann. Sodass alle anderen spielen und ich die Möglichkeit habe, hier persönlich mit den Kindern zu agieren. Und das ist so meine Art und Weise, wie ich in all meinen Trainings versuche und auch in den Schul-AGs, die ich habe, mit den Kindern zu agieren und da eine gewisse Bindung aufzubauen und auch eine gewisse, wie ich es vorhin gesagt habe, Verlässlichkeit zu haben. Eine andere Sache bei mir ist tatsächlich auch, ich habe keine Regeln, sondern ich habe im Prinzip Vorschläge für die Kinder, die wir machen. Also mein Vorschlag ist immer, hey, wenn irgendwas Neues ist, dann heißt es Freeze, also einfrieren. Wenn ich das mittlerweile in der Halle rufe, bleiben alle stehen, schauen mich an und wissen, okay, jetzt kommt eine neue Info. Das hat am Anfang ein bisschen gedauert, bis es angenommen und verstanden wurde. Es gibt aber auch so, meine Lieblingsregel ist, von Anfang an zu sagen, wir haben Spaß in der Halle. Und dann sage ich nicht, ja, wir haben jetzt Spaß und wehe, wir haben keinen Spaß mit erhobenem Zeigefinger, sondern im Prinzip sage ich dann zu den Kindern, wir haben Spaß, aber hast du Spaß, wenn du geschubst wirst? Nee. Ja, wann habt ihr denn Spaß? Ja, wenn wir lachen. Ja, und wann lachen wir? Sodass ich dann auch hier wiederum im Nachhinein und währenddessen oder wie auch immer merke, so cool, das habe ich ja mit meinen Kindergartenkindern genauso gemacht. Da saßst du auch am Mittagstisch und hast dann philosophiert oder hast Sachen ausgemacht, hast dich ausgetauscht und hast die Ideen und Eindrücke der Kinder ernst genommen. Und auch wenn manche Sachen von uns Erwachsenen kommen, bei uns im Training kann auch mal sein, dass ich Ja, mein Training überlegt. Ich finde Ideen super. Genau das müssen wir machen in dieser Art und Weise und so und so und so. Ich komme ins Training rein. Das erste Spiel funktioniert nicht. Das zweite Spiel ist dann so, hm? Und bevor ich das dritte Spiel anfange, hole ich alle zusammen und frage dann so, Freunde, was ist denn los? Habe ich irgendwas verbrochen? Ist was passiert? Geht es euch nicht so gut? Und dann kommt meistens, ja, Stress in der Schule, ich bin müde, war heute ein anstrengender Tag und so weiter und so fort. Und ich frage dann immer, ja, was wünscht ihr euch denn? Weil es ist ja auch euer Training irgendwo. Und ich bin jetzt kein Verfechter davon, dass wir sagen, okay, wir müssen jetzt, weiß ich nicht, immer laissez-faire sein und immer alle Kinderwünsche erfüllen. Aber ich glaube, es ist genauso wichtig, auch zu zeigen, dass wir Kompromisse eingehen können und für die Kinder und mit den Kindern an ihrem gemeinsamen Erfolg arbeiten. Und dadurch entsteht in meinen Augen nicht nur ein Kollektiv, sondern eben auch eine Beziehung und eine Bindung zum Trainer, aber auch zu seinen Mannschaftskameradinnen und Kameraden, zu seinen Freundinnen und Freunden, die man im Team dann eben hat. Und das, also das alles, um auf die Frage, inwiefern Pädagogik mir da auch geholfen hat, nochmal zurückzukommen, unglaublich viel. Also mir persönlich tatsächlich unglaublich viel, was ich jetzt sehr viel anwenden kann und das bisschen Basketballerische, das kriege ich dann auch noch irgendwie vermittelt. Da sind wir ja in sehr, sehr guten Händen durch die MTO und die ganzen Coaches und anderen Möglichkeiten der Weiterbildung.
Danke. Total viele Einblicke, die du uns da gegeben hast. Klaus, vielen Dank. Ich will aber nochmal zu dem Thema zu kommen. Also wir haben jetzt einen guten Einblick gehabt, wie du mit den Kindern umgehst. Es ist, glaube ich, für erfahrene Trainer vielleicht auch ein bisschen offensichtlich, aber wir haben ja vielleicht auch viele, die jetzt so anfangen, in dem Mini-Bereich zu arbeiten. Warum ist das hilfreich jetzt für das Lernen und für das Entwickeln der Kinder, wenn du diese positiven Kommunikation auf Augenhöhe, gegenseitiges Achten. Warum ist das im Hinblick auf dieses Lernen ganz wichtig für die Kinder?
Ich glaube, so eine der Sachen ist die Lernatmosphäre, die wir dadurch schaffen. Wenn deine Mannschaft gut gelaunt ins Training kommt, weil es weiß und diese Gewissheit hat, ich werde hier Spaß haben, ich werde hier was lernen und ich werde mich entwickeln, dann kommen sie gerne. Und wie kriege ich es hin, eben eine Lernatmosphäre zu schaffen und auch Lernbedingungen, eine Lernumgebung zu haben, dass die Kinder sich wohlfühlen? Und ich glaube, gerade in unserem sportlichen Bereich sind wir da als gewisse Vorbilder, aber auch gewisse, ich tue mich schwer, wirklich zu definieren, was wir sind, weil eigentlich sind wir Begleiter, aber dann auch wiederum Freunde und dann müssen wir auch wieder hier auf irgendwelche Wehwehchen achten, aber wir müssen auch schauen, dass die Gruppe intakt bleibt und nicht zu sehr übers Ziel hinausschießt mit dem Spaß machen und sonstigen. Und das finde ich super schwierig, weil ich glaube, da ist jeder Trainer und jede Trainerin ganz eigen. Ich mag es zum Beispiel, wenn Chaos in der Halle herrscht. Also wenn bei mir ein Spiel anfängt und alles ist gesittet, dann brauche ich irgendwelche Elemente, dass da mehr passiert. Es muss von links nach rechts gerannt werden, von vorne nach hinten. Es müssen Bälle fliegen, es muss irgendeine Extraaufgabe sein. Man muss irgendwie auditiv noch was haben. Es gibt eigentlich kaum ein Training, an dem ich nicht irgendeine Musikbox anschließe oder anmache oder wie auch immer was passiert, was eben Halligalli einfach in der Halle ist. Ich kenne andere Coaches, die sagen, ah nee, bei in die Halle reinkommen und dann erstmal alle, weiß ich nicht, Layup-Line oder sonstige Sachen machen. Und auch da, ich glaube, es kommt sehr auf die Art und Weise des Coachens an und das, was du erreichen willst. Und auch da, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass du die Lernumgebung schaffen musst. Du musst rechtzeitig im Training sein. Du musst der Erste in der Halle sein und du musst der Letzte in der Halle sein als Coach. Du musst auch derjenige sein, der früh genug informiert, wenn mal Training ausfällt oder wenn mal ein Auswärtsspiel ist oder irgendwas anderes ist, wo du in der Verantwortung eben bist und nicht dieses, ja, zum Lernen muss man sich wohlfühlen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr euch nicht wohlfühlt oder ihr keine Lust drauf habt, dann lernt ihr auch nicht gerne. Warum sollen das Kinder denn anders machen wollen? Warum sollen denn Kindern etwas lernen, was sie nicht verstehen, warum sie lernen müssen? Und um auch da wiederum aufs Training zurückzukommen, ich glaube, in jedem zweiten oder dritten Spiel frage ich, für was hilft uns das im Basketball? Was lernen wir hier gerade eigentlich? Warum spielen wir Mattenball, wenn der Korb da oben hängt? So.
Ja.
Was für einen Sinn macht das Ganze? Und da kannst du ein wunderbares Gespräch mit deiner U8 führen, die dir ganz genau aufdrosseln, warum Mattenball jetzt ein Spiel ist, wo das Dribbling fördert und beim Dribbeln gut ist. Und du dann auch zurückfragen kannst, aber Freunde, wir dribbeln doch gar nicht. Oh ja, stimmt. Ja, nee, dann ist es gut fürs Passen. Ja, hervorragend. Das heißt, beim nächsten Mal weiß die Gruppe dann, ah, das ist jetzt keine Dribbling-Übung, wir üben jetzt nicht unser Dribbeln, sondern wir üben, unser Passen, cool. Also, wenn wir dieses Spiel spielen, muss ich passen. Das klingt auch da wiederum irgendwie zu einfach oder zu, weiß ich nicht, aber es ist, glaube ich, sehr komplex zu verstehen, wie Kinder sich an Routinen eben gewöhnen und wie eben Sachen dann eben auch funktionieren können, ohne dass wir jedes Mal den Clown spielen müssen. Also manchmal reicht's bei mir auch, ich sage, wir spielen Spiel XY und die Mannschaft fängt währenddessen schon an, das Spielfeld aufzubauen, weil sie es kennen. Und das kann ich mit meiner U10 genauso machen wie mit meiner U12 oder der U8. Und wenn ich sage, okay, wir spielen jetzt Pizzalieferdienst, dann wissen alle, okay, wir brauchen so und so viele Hütchen, wir müssen da und da was hinstellen, wir könnten das und das machen und wir brauchen zwei Mannschaften oder drei. Genauso wie Schmuggler und Zöllner oder andere Spiele, wo dann klar ist, wenn wir das spielen wollen, dann brauchen wir diese und diese Routine eben. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Faktor eben mit diesem Punkt, eine Lernatmosphäre schaffen, in der alle gerne kommen, in der alle gerne auch ihren Teil dazu beitragen und in der alle, ja, offen, frei und ehrlich sein dürfen.
Ja, ich finde, dass du hast das sehr schön gesagt. Also das ist für mich, und ich denke, da kann ich auch für Sebastian auch mitsprechen, das ist eine sehr wichtige Sache, diese Lernatmosphäre zu schaffen für Kinder. Und darauf habe ich gleich eine schöne Frage, oder das habe ich mich auch gefragt. In dieser Lernatmosphäre ist es ja wichtig, dass Kinder auch Misserfolge haben. Also es gehört ja auch dazu, zu unserem Sport. Und was ist deine Meinung? Wie wirkt sich das auf Kinder aus, so ein Misserfolg? Ne? Also ist es, wie lange ist vielleicht die Dauer? Gibt es da irgendeine Zahl oder gibt es da irgendwas, wo du sagen kannst, hier, das ist jetzt 2 Wochen bei einem Kind und dann ist es wieder weg? Oder gibt es da sowas?
Ich glaube, es ist immer die Frage, was dein Ziel ist. Und das ist jetzt auch hier wiederum wahrscheinlich zu philosophisch oder wie auch immer. Aber ich bin der Meinung, es ist immer die Frage, was willst du erreichen? Beispiel auch jetzt wieder aus der Praxis. Wir haben eine Mannschaft gemeldet bei uns, die eigentlich vom Alter her eher eine U8 ist. Wir haben sie aber für die U10 gemeldet, weil wir auch einige U10-Kinder haben, die wir da mitspielen lassen wollen, und auch die spielen. Aber die Verteilung ist so 2/3 zu einem Drittel. 2/3 sind U8er. Also 2017er Jahrgänge teilweise sogar, die dann gegen U10er spielen. Und wir hatten jetzt am Wochenende unseren ersten Spieltag, 10 hochmotivierte Kinder auf der Bank gewesen. Wie gesagt, ich glaube 7 davon waren 2017, 2016 geboren, also ich sag U8. 3 waren dabei, die U10er waren, regulär U10er waren. Wir haben so dermaßen hoch verloren, so wenige Punkte gescored, aber wir waren die Mannschaft, die am lautesten immer gejubelt hat bei Pässen, bei erfolgreichen Einwürfen, bei Korberfolgen. Wir waren die Mannschaft, die am lautesten Defense skandiert hat, von der eigenen Bank heraus. Und wir waren die Mannschaft, die am Ende ein Siegerbild gemacht haben. Obwohl wir 2-mal so dermaßen verloren haben, dass die gegnerischen Mannschaften noch nicht mal mehr applaudiert haben, wenn sie gescored haben. Also wirklich Niederlagen, wo du als Coach eigentlich dastehst und dein Leben und alles drum und dran, was mit dieser Sportart zu tun hat, in Frage stellst. Für uns und auch für mich persönlich war es eigentlich einer der schönsten Spieltage überhaupt, weil wir Basketball gespielt haben. Diese Kinder waren zum ersten Mal auf einem Turnier, hatten zum ersten Mal dann das Tigers-Trikot an, was knallegelb ist, durften dann ein Mannschaftsfoto machen, durften dann auf einem fremden Court stehen, haben ihre Körbe geworfen. Ich glaube, die ersten 20 Würfe beim Warmmachen, wo ich die Kinder einfach mal den Court, ausfindig machen lasse. Ich glaube, die ersten 20, 22 Würfe gingen alle daneben. So, vielleicht haben 2 den Ring berührt. Aber es war allen egal, weil uns klar war, wir kommen auf diesen Spieltag, um zu lernen. Nicht zu gewinnen, nicht sonst was, sondern wir lernen heute was. Und ich habe immer wieder den Kindern gesagt, ist nicht schlimm, wir haben heute was gelernt. Wir haben gelernt, wenn wir den Bodenpass über den Boden rollen lassen, kriegt der Gegner ihn. Wenn wir zum 5. Mal eine Bogenlampe gegen den Größten auf dem Feld werfen, na gut, kriegt er den auch wieder. Und ich fand es einfach eine sehr schöne Analogie zu dem, was jetzt auch im Prinzip die Frage ist, also Misserfolg, hatten wir jetzt einen Misserfolg, weil wir zweimal verloren haben und aus der Halle gefegt wurden, oder hatten wir jetzt einen Erfolg? Als was kann ich als Coach, aber auch in dem Fall als Pädagoge, den Kindern mitgeben? Sage ich denen, oh Mist, wir haben verloren und wir waren so schlecht und die anderen waren viel besser? Oder sage ich den Kindern, hey super, schau mal, du hast Pässe gespielt, jeder hatte den Ball berührt und wir haben sogar noch einen Korb gemacht. Und keines der Kinder hat am Ende gefragt, haben wir verloren, haben wir gewonnen, sondern alle haben sich gefreut, dabei zu sein. Und ich glaube, das ist so die Art und Weise, wie wir mit Kindern umgehen müssen oder auch sollen, weil glaubt ihr, einer von diesen Kindern, die jetzt beim Spieltag dabei war, hat ein schlechtes Gefühl, weil es verloren hat? Oder geht nicht mehr hin, weil es aus der Halle gefegt wurde? Überhaupt nicht. Die sind heute ins Training reingekommen und haben erstmal gefragt, ob sie alle wieder am Wochenende spielen dürfen. Ja klar, wenn ihr wollt, perfekt. Logisch.
Ja.
Super. Ziel erreicht. Ich habe Kinder erreicht, die intrinsisch motiviert sich bewegen wollen, gegen andere antreten wollen, um Fehler zu machen, um daraus zu lernen. Und auch da, also ich fühle mich manchmal schlecht, weil das so ein bisschen mantramäßig bei meinen Mannschaften klingt. Aber immer wenn ich frage, hey, was ist denn das Wichtigste beim Basketball, sagen alle Mannschaften immer, ja, wir müssen Spaß haben. Der Spaß ist das Wichtigste. Und dann frage ich die immer, ja, aber was ist mit Gewinnen? Wollt ihr nicht auch gewinnen manchmal? Und dann sagen die, natürlich sagen manche, doch, ja klar. Und manche sagen, ja gut, aber wenn die anderen besser sind. Und das sind dann so für mich Zeichen, okay, wir bringen die Kinder in unserem Umfeld, in unserer Art und Weise, mit ihnen Sport zu machen, auf einen richtigen Weg. Weil es geht nicht um Ellbogen rauszeigen und ich bin der Beste, ich bin der Tollste, sondern es geht darum, einen Sport gemeinsam auszuführen und gemeinsam zu lernen. Aus Fehlern, aus Erfolg, aus Misserfolg und eben nicht diese Komponente von, wir müssen jetzt den 100. Punkt machen, wir müssen jetzt, weiß ich nicht, Full-Court-Press spielen, wir müssen jetzt unbedingt niederlagslos Erster sein. So.
Ja.
Das sind für mich, glaube ich, so Sachen, da sind wir mit der Mini-Trainer-Offensive und den ganzen Fürsprechern auf einem sehr guten Weg, aber wir alle kennen auch die anderen Coaches, die dann sehr verbissen gegen andere Mannschaften rangehen und denen der Sieg der eigenen Mannschaft wichtiger ist, indem dann zu wenig rotiert wird, nur die Top-Spieler rankommen. Bei uns im Verein, wir haben diese Saison tatsächlich so viele Spiele knapp verloren oder knapp gewonnen, weil bei uns alle spielen. Und wenn bei uns 12 auf der Bank sitzen, werden 12 so eingesetzt, dass alle 12 gleichwertig spielen dürfen. Es geht uns nicht darum zu gewinnen, sondern wir wollen eine Mannschaft haben, in der sich alle gewertschätzt fühlen und alle spielen dürfen. Und es bringt mir nichts, wenn ich eine Top 4 habe, eine Top 5 habe, die super gut Basketball spielen. Gut, aber wie sieht's in einem halben Jahr aus? Wie sieht's in einem Jahr aus? Was ist mit den anderen 10, 12 Kindern, die da sind? Haben es die nicht genauso verdient, ihre Chance zu bekommen, sich zu entwickeln und zu lernen wie die anderen, die es vielleicht länger dabei sind, besser dabei sind oder weiß ich nicht, irgendwie länger irgendwas anderes machen? Nö. Bei mir, okay, du warst einen Monat im Training, 2 Monate. Hast du Bock, beim Spieltag dabei zu sein? Ja oder nein? Wenn die Antwort ja ist, hier, bitteschön, kommst du vorbei. Ja, aber kann ich, das sehen wir, ob du kannst oder nicht. Ich denke, dass du es kannst. Du kannst den Ball dribbeln, du kannst den Ball werfen. Wir spielen im Training unsere Trainingsspiele. Warum solltest du das nicht gegen andere können?
Sehr toller Input, genau. Ich finde auch es wichtig, die sollen erstmal, jeder sollte die Chance kriegen, das zu probieren und auszutesten. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, eigentlich jedes Kind hat immer Spaß. Die haben eine sehr individuelle Wahrnehmung von dem Spiel. Also jedes Kind hat irgendwie, glaube ich, einen anderen Eindruck von dem Spieltag. Manche sind sehr ehrgeizig, denn da steht das Gewinnen und Verlieren auch relativ weit oben. Manchen ist das total egal. Die spielen einfach mit und freuen sich, wie du sagst, zum Beispiel, dass er einen schönen Pass gespielt hat. Ich glaube, noch eine Komponente, die ganz wichtig ist in dieser Beziehung, sind auch die Eltern, die wir als Trainer nur indirekt beeinflussen können. Und ich glaube, die muss man mitnehmen, um diese Atmosphäre auch zu schaffen. Ja. Wie kommunizierst du mit den Eltern, um denen bewusst zu machen, dass das vielleicht dieses Gewinnen in dem Alter nicht so wichtig ist? Und dass dir andere Sachen dort wichtiger sind. Sprichst du das in einem Elternabend an oder hast du auch schon mal Eltern vielleicht, wo das gar nicht geklappt hat, ne, die dann gesagt haben, hey, was ist denn hier passiert? Das war jetzt so ein wichtiges Spiel. Warum hast du denn nicht die Besten spielen lassen? Weil sowas, denke ich, kommt immer mal auch im Mini-Bereich vor. Genau, was sind da so deine Erfahrungen?
Also tatsächlich habe ich bisher keine Elternabende gemacht. Was ich versuche, ähnlich wie mit den Kindern eben auch, persönliche Beziehungen und Bindungen mit den Eltern einzugehen. Mal ein Gespräch zwischen Tür und Angel hier, mal eine Auswärtsfahrt in einem anderen Auto sitzen, hier mal durch Zufall sich in der Stadt treffen. Und klar kommt man da ins Gespräch und klar hört man dann auch immer wieder gewisse, wie nennt man das am besten, ohne da jemanden jetzt Unrecht zu tun, so gewisse Vorstellungen, wie Basketball aussehen könnte und wie wir es hinbekommen, tatsächlich zu gewinnen und besser zu sein und toller zu sein und weiß ich nicht wie zu sein. Und ich versuche den Eltern immer zu zeigen, dass es kein Sprint ist, den wir hier machen, das ist ein Marathon. Es geht mir nicht darum, dass wir in einer Saison alles lernen und alles können, sondern es geht darum, dass wir auf lange Sicht gesehen Kindern was beibringen, dass die Lust drauf haben, dass die das machen wollen, wo wir wieder beim Thema Begeisterung, Motivation sind. Wenn ich einem Kind immer sagen muss, du musst Five-Out spielen, du musst Box spielen, hat es doch keine Kreativität, hat es keine Entfaltungsmöglichkeit, hat es keine Freiheit. Und das versuche ich den Eltern eben zu zeigen, indem ich sage, ja, unser Training ist wild, unser Training ist laut, aber die kommen ja gerne ins Training. Und das schönste Feedback, glaube ich, was du als Elternteil haben kannst, vielleicht kannst du ja auch was dazu sagen, Sebastian, ist, wenn deine Kinder etwas gerne machen, wenn sie sich für etwas begeistern können, wenn sie für etwas motiviert sind, ohne dass sie dazu gezwungen werden, ohne dass heißt, ja, du musst jetzt ins Basketball gehen, weil schau mal, du sollst doch mal Profi werden. Nee, bei mir kommen die meisten Kinder ins Training, freuen sich drauf und ab und zu hört man dann aus der Kabine noch sagen so, ah ja Mist, jetzt sind es wieder 6 Tage bis nächste Woche bis Training ist. Dann sagt die Mama, nee, sind 7. Sagt sie, ja, aber wenn ich ganz schnell schlafe, ja, nee, sind, ach egal, komm, gutes Gespräch gehabt, aber passt soweit.
Ja.
Und das finde ich eben, das Spannende, dass ich versuche, einfach sehr offen und ehrlich mit den Eltern umzugehen. Ich sag denen auch ab und zu, wenn sie sagen, oh ja, super, die haben heute toll gespielt, sag ich, nö. Wenn ihr gesehen hättet, wie die im Training spielen, das ist toll. Das, was sie heute gemacht haben, ist Quatsch. Dann sind die, oh ja, okay, ja, Und wenn ein gutes Spiel ist, dann sage ich den Eltern auch so, Wahnsinn, was die heute gespielt haben, habe ich nicht gedacht, dass wir so gut tatsächlich schon sind. Krass, da sind die Kiddies wieder über sich hinausgewachsen. Und so versuche ich, die Eltern immer mit ins Boot zu holen. Bei mir ist es auch so, dass am Anfang alle Eltern immer dabei sein dürfen, aber ich sie irgendwann mal aus der Halle dann werfe. Und zwar sehr liebevoll indem ich sage, okay, wir sind jetzt in der Halle und wir müssen konzentriert arbeiten. Und ihr seid zwar die Eltern und es ist toll, dass ihr dabei seid, aber ab der U6 habt ihr in der Halle eigentlich nichts mehr zu suchen, weil das ist unsere Mannschaft. Und ihr könnt gerne auf die Spieltage kommen, ihr könnt gerne bei uns dabei sein. Und wenn jemand als Co-Trainerin oder Co-Trainer aktiv sein möchte, toll. Aber die Halle ist unser Bereich. Da ist so unsere Bubble, in der wir zusammen arbeiten. Und am Anfang fiel es einigen Eltern schwer, aber als sie dann auf den Spieltagen und auch die Reaktion der Kinder gesehen haben, wie wohl sich alle gefühlt haben und auch Progressionen da waren im Spielbetrieb, in der Spielfähigkeit, aber auch in dem Zusammensein miteinander, war für uns dann alle relativ klar, okay, wir sind auf einem guten Weg. Und so führen wir das jetzt bisher weiter. Und klar gibt's ab und zu mal Diskussionen oder mal eine Frage oder was da passiert ist oder nicht passiert ist. Aber es war bisher nie so, dass Eltern sich beschwert haben aufgrund von Spielzeiten oder warum haben wir das Spiel verloren oder gewonnen, sondern es fällt den Eltern von unseren Gegnern auf, wow, bei euch spielen ja wirklich alle Kinder gleich viel.
Wie wir jetzt gerade besprochen haben, haben die Eltern auch eine ganz wichtige Rolle. Trotzdem glaube ich, Eltern fällt es gerade in dem Alter auch ziemlich schwer, die Kinder loszulassen. Ja, also die kennen quasi diesen, sag ich mal, Kindergartenalter, das ist eine ganz enge Bindung und dann müssen Eltern in dem Grundschulalter, in der Schule, als auch im Training, dann auch ihre Kinder quasi schon loslassen in dem Moment, möchten sie aber trotzdem weiter unterstützen. Wie können denn das Eltern gut machen? Wie können die in dem U8, U10, U12 Bereich ihre Kinder dort quasi ja, fördern, helfen, vielleicht auch mal eine Phase, wo es nicht so gut läuft. Hast du da Hinweise, die du an die Eltern mitgibst, Klaus?
Also ich glaube, der erste Schritt, der schon von Erfolg gekrönt ist, wenn das Kind in einem Verein dabei ist. Und jetzt mal sei es dahingestellt, ob es der Basketballverein ist oder Handball- oder Fußballverein. Das ist ja schon mal der erste Schritt. Mit Hinblick auf Ganztagesschulanspruch ab 2026 deutschlandweit plus dann eben die Verschiebung der Schul- und somit auch Vereinssportzeiten, sage ich jetzt mal, wird sich ja in dem Bereich wahrscheinlich ja noch das eine oder andere ändern, sodass wir da auf, ja, sowohl die Bereitschaft der Eltern, aber auch die Bereitschaft der Schulen zur Kooperation sehr angewiesen sein werden. Weil die Eltern, wie du ja gesagt hast, wollen ihre Kinder gut behütet und in einem Lernumfeld wissen, in dem sie sich wohlfühlen und in dem alles passt soweit. Und ich glaube, das ist so unsere Aufgabe als Coaches, um den Eltern es so leicht wie möglich zu machen, sich wohlzufühlen, ihr Kind eine Stunde mit einem Fremden in der Halle zu lassen und ganz vielen anderen Kindern. Das ist ja schon an für sich eine komische Szenerie. Ich gebe mein Kind einem anderen, der bewegt es dann eine Stunde und dann nehme ich es wieder mit nach Hause. Aber so wirklich wissen, weiß ich gar nicht, was in dieser Halle gespielt wird. Ist der Trainer wirklich am Trainieren und hat Ideen und Konzepte oder sitzt er nur im Eck und lässt die Kinder machen oder was passiert hier eigentlich gerade? Und ich glaube, wie sagt man das am geschicktesten? Diese Verantwortung, die wir haben, aber auch die Verlässlichkeit, auf die sich die Eltern dann verlassen, ich glaube, das ist der erste große Schritt. Der andere Schritt ist, so transparent wie möglich zu sein. Eltern an Spieltagen zu involvieren, Eltern vielleicht auch ins Training zu involvieren, Eltern im Austausch zu haben. Ich versuche immer, so schnell ich kann, alle Eltern miteinander zu verbinden, über einen gemeinsamen E-Mail-Verteiler, über eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe, über, weiß ich nicht, irgendwelche Portale, wo man sich austauschen kann. Aber ich versuche auch eben, jeden Papa persönlich mit dem Handschlag zu begrüßen, wenn ich sie sehe. Sodass ich da eben eine Atmosphäre des Respekts und des Miteinanders schaffe. Weil ich ja weiß, wie wichtig diese Bindung der Eltern zu ihren Kindern ist und andersrum. Und wenn ich dann eben als Keil dazwischen komme, positiv wie negativ, ja gut, dann sollte ich meine Hausaufgaben gemacht haben und jetzt nicht irgendwie nicht kindgerechte Sprache haben, in Jeans in der Halle erscheinen, bestenfalls noch einen Sakko anhaben, Eltern ignorieren, sondern genau das Gegenteil machen. Eine Atmosphäre der Warmherzigkeit und der Empathie schaffen und auch mal sagen, ja gut, wenn das Kind halt mal eine Woche keine Lust auf Basketball hat, nicht gleich abstempeln, sondern schauen, okay, kein Problem, wir haben auch nicht immer Lust auf alles. Und wie cool ist es denn, dass ein Kind sich diese Freiheit herausnehmen kann, um zu sagen, nö, den Termin möchte ich heute nicht wahrnehmen, weil ich bin zu müde. Schule war zu anstrengend, möchte ich nicht. Und ich finde, da sind die Eltern gefragt, auf die Bedürfnisse und die Wünsche ihrer Kinder zu hören und eben im Austausch mit uns zu sein. Und ich frage so häufig die Eltern, wie geht's ihm eigentlich gerade? So klar, der Junge kann sagen, mir geht's super, aber wenn ich im Training gewisse Sachen oder Eigenarten merke, dann frage ich halt auch mal, oh, ist gerade viel los bei euch? Naja, wir ziehen gerade um. Ah, okay, erklärt einiges. Oder ja, er kriegt ein Brüderchen oder ein Schwesterchen oder da passiert was, hier ist was, der beste Freund ist weggezogen. Ah, okay, das beeinflusst ja die Kinder auch. Und je offener und ehrlicher ich mit den Eltern kommunizieren kann, um eben auch zu zeigen, dass ich ein Interesse am Wohlergehen ihres Kindes habe, desto einfacher kann ich auch mit den Eltern arbeiten, desto mehr vertrauen sie mir. Und am Ende des Tages ist es ja eine Vertrauensbeziehung, die wir da miteinander eingehen, dass die Eltern sagen, sie bringen ihre Kinder zu uns und wir machen aus ihnen jedes Mal etwas, besser klingt jetzt falsch, aber vielleicht fittere, gesündere Kinder, weil sie sich bewegen, weil sie in der Gruppe aktiv sind, weil sie verlieren lernen, weil sie gewinnen lernen, weil sie räumliches Denken bekommen, weil sie leichter dadurch andere Sachen lernen können, die ja eben durch Bewegung gefördert werden, durch Gruppenaktivitäten gefördert werden. Und ich glaube, dass wir im Basketball da eine besondere Verantwortung haben mit der Mini-Trainer-Offensive und auch diesen ganzen Coach-to-Coach und allem drum und dran, andere interessierte Eltern, aber auch anderen Trainern zu zeigen, es ist mehr als nur in der Halle zu stehen und zu sagen, wir spielen Spiel X, wir spielen Spiel Y. Es ist tatsächlich für viele der Kinder extrem wichtig, was wir machen, wenn nicht sogar für alle Kinder extrem wichtig. Und wir müssen uns dieser Wichtigkeit bewusst sein, dass die Kinder und auch die Eltern von uns und mit uns was lernen können und eben nicht dieses Konzept, da hat einer viel Ahnung, da hat einer viel Wissen und wir müssen jetzt still sein und zuhören, sondern eben auf dem Punkt zu sein, was will das Kind eigentlich auch? will das Kind überhaupt Profisportler werden oder findet es einfach extrem cool, in der Gruppe auf Körbe zu werfen? Ist der Anspruch da, jedes Spiel zu gewinnen oder fühlt es sich einfach extrem wohl, in der Gruppe zu agieren? Und dadurch, dass wir im Mini-Basketball sind und eben nicht diese Leistungsaffinität aufweisen müssen oder die haben müssen, sondern auch einfach sagen können, nee, wir spielen. Und das heißt dann nicht, wir spielen nur, sondern wir spielen. Und wir haben Spaß miteinander und wir lernen dadurch. Und wenn dann ab der U14, U16, JBBL irgendjemand sich aufs Hemd schreiben möchte, ja, ich werde jetzt Profi, super. Aber das hat mit unserem Bereich zum Glück gar nichts zu tun und vor allen Dingen auch nicht, wie Kinder lernen. Weil gerade wenn die Rede vom goldenen Alter ist, dann redet man ja von Kindern um die 9 bis 11 Jahre. Und das ist ja genau unser Bereich, in dem wir arbeiten. Sei es jetzt, weiß nicht, in Chemnitz, sei es in Tübingen oder sonst wo. Das sind ja die Kinder, die dann zu uns kommen aus der Grundschule und bei uns eben was lernen und Spaß haben wollen. Und wenn wir es hinbekommen, ein Fundament zu schaffen, indem sich die Kinder wohlfühlen, von sich aus lernen wollen und auch dann zu Hause vielleicht das eine oder andere machen, weil wir sie so, weiß ich nicht, so infiziert haben mit diesem Basketball-Virus, dann sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Aber es ist eben kein Selbstläufer und nur durch sich's Wünschen passiert's, glaube ich, nicht. Sondern es ist tatsächlich, wie ich finde, eine sehr, sehr kräftezehrende Aufgabe, die man da hat, um Menschen gerecht zu werden, ohne sich dabei selbst auch zu verlieren. Weil es ist ja super einfach, anderen Leuten zu helfen und sich dabei selbst so ein bisschen aus den Augen zu verlieren. Und das haben, glaube ich, sehr viele Pädagoginnen und sehr viele Pädagogen. Das haben, glaube ich, auch einige Coaches, dass sie eher an den links und rechts von sich denken, wie an sich selbst. Und das ist eben auch so ein Punkt. Wenn wir da alle auf uns Acht geben und auf uns und miteinander eben agieren, dann funktioniert das super. Mir haben Eltern auch schon gesagt, du Klaus, wenn du mal einen Tag irgendwie nicht auf den Spieltag gehen willst oder so, weil du mal einen Tag Pause vom Basketball brauchst, sag uns doch bitte Bescheid. Und das würden sie nicht machen, wenn sie eben nicht eine gewisse Wertschätzung mir und meiner Zeit eben auch entgegenbringen würden. Und andersrum ist ja genauso passiert. Jede Auswärtsfahrt bedanke ich mich bei den Eltern. Jeden Heimspieltag werden da Buffets gezaubert, wo ich mir manchmal denke, cool, also das könnte ich auch für meinen Geburtstag gut gebrauchen, so ein Buffet. Und das ist dann ein Heimspieltag der U10, wo dann jeder was backt und Kaffee gebracht wird und Getränke auf einmal geliefert werden. Und das für alle ein riesiges Event ist. Und zwar für alle. Da kommen teilweise Oma, Opa, Leute von außerhalb, um am Spieltag dabei zu sein. Und das ist, finde ich, eine sehr schöne Art und Weise, wie wir miteinander umgehen können aus dem Sport für den Sport. Und das schaffen wir eben, oder das versuche ich damit zu schaffen, indem ich eben das Gelernte durch die Pädagogik und sich mit Menschen auseinanderzusetzen, dann versuche anzuwenden.
Ja, ich finde das sehr schön. Also du hast das wirklich gut gesagt. Das ist diese Eltern und das Ganze ist eine extrem wichtige Sache. Und vor allem dieses Miteinander mit den Eltern ist eine wichtige Sache. Und du hast ein was gesagt, das fand ich sehr schön. Und darauf kommt jetzt auch so ein bisschen meine nächste Frage. Mit den Trainern, dass man wir auch zusammenarbeiten, das hattest du gesagt. Das finde ich sehr schön. Und darauf meine Frage, also um das Ganze jetzt nochmal abzuschließen, könntest du uns noch mal kurz und knackig so mitgeben für neue Trainer, junge Trainer, was man denn jetzt im Kurzen gesagt so ein bisschen beachten sollte bei dieser ganzen Sache Minikids, wie bringe ich denen was bei oder dieses Lernen, ne? Also so vielleicht 3, 4 Anhaltspunkte, dass man einfach sowas hat, wo man sich dran festhalten kann, sage ich mal so.
Ja, yep. Ich glaube, ich musste deswegen nur gerade kurz lachen, weil kurz, hahaha, meine Antworten fallen alle gefühlt nicht kurz aus, aber ich versuch's auf jeden Fall mal. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist, wer bist du als Trainer? Was bist du als Trainer, für was willst du einstehen? Ich glaube, das ist eine Frage, die ist super philosophisch. Ich habe mich da auch sehr, sehr gut mit einem Kollegen von mir unterhalten. Grüße gehen raus an Tobi. Wir sind auf keinen gemeinsamen Nenner gekommen. Und das ist einer meiner besten Freunde, mit denen wir stundenlang über Basketball philosophieren können, aber wir sind nicht auf einen gemeinsamen Nenner gekommen. Was ist eine Trainerphilosophie? Wer bin ich als Trainer eigentlich? Und wenn man sich diese Frage bis zum gewissen Punkt selbst beantwortet, ist es, glaube ich, ein sehr wichtiger Schritt, weil es dann den nächsten Punkt noch mit reingibt. Wie möchte ich als Trainer arbeiten? Und da würde ich jedem empfehlen, sich tatsächlich mit so vielleicht mal mit der Regiopädagogik auseinanderzusetzen von Loris Malaguzzi oder mal bei iCoach Kids nachzulesen, so über was redet eigentlich der Dr. Sergio Lara Bercial. Gibt es da vielleicht irgendwelche Anhaltspunkte, Ideen, Philosophien, die ich gut finde und die ich auch für meine Mannschaften haben möchte? Wie spreche ich? Wie trete ich auf? Wie trete ich den Eltern gegenüber auf? Fühlt sich da jeder willkommen oder habe ich meine Lieblinge und die anderen kriegen es mit? Einfach sich ein bisschen selbst zu hinterfragen. Was möchte ich sein? Wer möchte ich sein? Und wohin möchte ich hingehen? Also für was will meine Mannschaft stehen? Und bei mir ist es sehr häufig der Fall, dass die anderen Coaches sich bedanken, weil meine Spieler sich bei denen bedanken, weil sie zu dem Schiedsrichter hingehen und sagen, hey Ref, danke fürs Pfeifen. Und anscheinend gibt's das nicht so oft, aber für mich gehört das genauso zum Sport dazu, wie einen Korbleger rechts und links zu machen, sich zu bedanken und die Umkleidekabine sauber zu hinterlassen, alle Trikots einzupacken, einfach gewisse Normen aus dem Mannschaftssport mitzunehmen, die vielleicht auch fürs eigene Leben dann gut umsetzbar sind. Und wenn ich diese Fragen mir als Coach für mich zumindest beantworten kann, dann kann ich mich auf den Weg da auch machen, um zu schauen, wo endet die Reise eigentlich und wie komme ich auf diese Reise, welche Ideen habe ich, um Kindern Sachen beizubringen, wie jetzt Korbleger links, Korbleger rechts? Mache ich es mit Reifen oder sage ich jetzt so ganz speziell, wir machen jetzt Techniktraining, was wir alle nicht wollen? Oder versuche ich das spielerisch beizubringen, indem ich eine positive Fehlerkultur generiere, indem sich jeder wohlfühlt, weil er auch Fehler machen darf und Fehler erwünscht sind? Und ich glaube, das sind so die wichtigsten Punkte, die ich jedem Trainer mitgeben wollen würde, zu sagen, wer bin ich als Coach? Wie möchte ich von den Kindern auch gesehen werden? Wie möchte ich von den Eltern gesehen werden? Und am Ende des Tages sollte keiner von uns Schauspieler sein. Weil es kommt irgendwann mal eh heraus, wenn du Kinder nicht magst, aber mit Kindern arbeitest, ist es immer schlecht. Wenn du jetzt der super Freundliche bist, aber im Privaten eigentlich Choleriker bist, auch schwierig. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich nutze sehr gerne meine Stimme als Instrument in der Halle. Ich habe keine Pfeife. Und wenn ich dann in der Halle rumbrülle, dann schauen die Eltern erstmal und die Kinder sind so, ja gut, das ist halt der Klaus. Der hat jetzt gerufen, wir haben noch 2 Minuten Zeit und danach treffen wir uns. Und das sind so Sachen, seid einfach ihr selbst als wertschätzende, empathische Coaches. Pädagogen würde ich es jetzt gar nicht nennen, aber das, was ihr über Mini-Zertifikate lernt, über die Mini-Trainer-Offensive, über die Albathek, über iCoach Kids, über alles, was die BBL und DBB in diesem Mini-Bereich eben anbietet und macht. Und insgesamt sind wir da auf einem super Weg und es gibt genug Möglichkeiten, sich weiterzubilden und weiterzuentwickeln, um nicht zu sagen, ich habe schon alles gelernt. Weil, wie wir ja bekanntlich wissen, Stillstand ist gleich Rückschritt.
Das hast du sehr schön abgeschlossen. Dankeschön, Klaus. Ich würde sagen, damit sind wir auch am Ende unseres Podcasts. Sebastian, wenn du jetzt nicht noch was hinzuzufügen hast.
Nein, habe ich nicht. Das
ja.
Alles.
Vieles gesagt, vieles Schönes gesagt. Danke dir nochmal, Klaus, dass du uns nochmal diesen schönen Einblick in dein Training gegeben hast und uns alle daran teilnehmen haben lassen hast. Wow. Wie du arbeitest, ich denke, man konnte sich viel aus dem Podcast mitnehmen. Schaut gern alle bei den anderen Coach-to-Coach-Podcasts vorbei. Schaut gerne auch bei Easy Baskets vorbei. Schaut euch den Mini-Leitfaden an. Das sind alles schöne Dinge, die gerade für neue Coaches extrem hilfreich sein können, junge Coaches extrem hilfreich sein können. Und wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Klaus, möchtest du noch was sagen?
Ja, recht herzlichen Dank für diese Möglichkeit, mich so lange mal selbst sprechen zu hören. Und zum anderen auch noch vielleicht als kleiner Dank, dass es überhaupt diese Plattformen gibt, in denen wir uns austauschen können. Und ich habe es ja eingangs schon mal erwähnt, ich komme nicht aus diesem Sport, aber ich fühle mich so extrem wohl in diesem Sport mit den ganzen Kolleginnen und Kollegen, mit den Coaches, mit diesen Möglichkeiten über die Mini-Trainer-Offensive. Wahnsinn. Und da vielen Dank für die Möglichkeit, vielen Dank für eure Zeit und eure Fragen. Ich glaube auch nicht, dass es ein Thema ist, was abgeschlossen ist, sondern ich glaube, ein Thema, das lebt davon, dass wir uns austauschen. Und vielen, vielen Dank, gerne jederzeit wieder. Und ich gehe schwer davon aus, dass wir uns irgendwo wieder sehen und sprechen werden.
Auf jeden Fall. Danke dir, Klaus. Sebastian, auch dir Dankeschön. Und wir hören und sehen uns.